Ich würde schon sagen, so wie dieser Koalitionsvertrag jetzt aufgebaut ist, werden Jungen da die Gelackmeierten zahlen. Wenn ich sage, nur noch Brücken bauen hat allein nicht mehr funktioniert, heißt das nicht, wir sollten die Sprengmeister werden. Denn Sprengmeister haben wir schon genug in diesem Land und ein größerer Sprengmeister als Markus Söder werde ich eh niemals werden.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Dafür hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
also plus eins. Die totale absolute Mehrheit.
Das muss ich jetzt. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und herzlich willkommen. Ich bin Jan Schippmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Absolute Mehrheit. Und mein heutiger Gast macht mich ein bisschen nostalgisch. Mit ihr habe ich die allererste Folge für diesen Podcast aufgezeichnet. Und seitdem ist viel passiert. Bei uns, aber auch bei ihr. Damals war Ricarda Lang Parteivorsitzende der Grünen. Es ging um Ampel-Struggles und die anstehende Taylor Swift-Tour. Mittlerweile ist beides vorbei. Und Ricarda Lang ist zwar keine Parteivorsitzende mehr, hat sich aber in den letzten Monaten einen Ruf als besonders schlagfertige Abgeordnete erarbeitet. Wir reden heute aber nicht nur über ihre eigene Entwicklung, sondern auch darüber, ob Schwarz-Rot die ultimative Boomer-Koalition ist und ob die AfD wirklich verboten werden sollte. Los geht's. Herzlich willkommen, Ricarda Lang.
Hi.
Als Sie das letzte Mal hier waren, mussten Sie noch eine ganze Partei handeln. Da sind Sie als Parteivorsitzende zurückgetreten, die Ampel ist zerbrochen und viele hatten das Gefühl, dass danach eine ziemliche Last von Ihnen abgefallen ist. Und jetzt müssen Sie wiederum lernen, in der Opposition von Verteidigung auf Angriff zu schalten. Wie oft hatten Sie im letzten Jahr das Gefühl, sich neu erfinden zu müssen?
Ach doch, einige Male, aber ich weiß gar nicht, ob müssen das richtige Wort ist, sondern nicht auch dürfen. Also ich finde, es ist ja ganz, ganz Spannendes in der Politik, dass man nicht immer die gleiche Rolle einnehmen muss, was ja auch manchmal extrem einengend sein kann, sondern auch mal merken kann, ich kann die gerne komplett anders machen, als ich sie davor gemacht habe und ich habe auch den Raum, mich das zu trauen.
Mhm. Ihre Nachfolgerin und ihr Nachfolger Franziska Brandner und Felix Banaschak an der Parteispitze haben jetzt bei der Wahl ja nicht so das Traumergebnis geschafft. Sind Sie heute sicher, dass der Rücktritt damals der richtige Schritt war?
Ja, auf jeden Fall. Also man muss ja nochmal zurückdenken, aus welcher Situation wir kamen. Wir hatten gerade in Brandenburg und in Thüringen den Einzug in den Landtag verpasst. Wir hatten es in Sachsen ganz knapp mit knapp über 5% reingekommen. Und für mich war das damals auch einfach eine Entscheidung zu sagen, man muss doch mal dieses Weiters so in der Politik durchbrechen. Also ich meine, jeder da draußen macht die Erfahrung, ob in der Schule, auf der Arbeit, bei der Ausbildung, wenn ich einen Fehler mache, dann ist es okay. Dann kommt mein Chef zu mir, man redet drüber, man klärt das. Wenn man den Fehler dreimal macht, dann wird es schon so ein bisschen problematischer, dann kriegt man vielleicht mal eine richtige Ansage. Wenn man den Fehler irgendwann fünfmal gemacht hat, dann hat es halt Konsequenzen. Und wenn die Leute das Gefühl haben, diese Konsequenzen gibt es überall, außer, und ich sage es jetzt mal so, da oben, wenn ich bei die da oben schon sitze, außer da oben in der Politik, dann führt das zu wahnsinnig viel Frust und Vertrauensverlust. Und das wollte ich nicht mitmachen. Und deshalb war das vielleicht auch so ein bisschen so ein kleines Signal gegen diese Verantwortungslosigkeit.
Brandner und Banaschak sind bis heute ziemlich unbekannt geblieben. Und jetzt, wo Robert Habeck und Annalena Baerbock Platz machen, haben Sie das Gefühl, dass die Grünen noch die bekannten Gesichter als Zugpferde haben? Also wenn man jetzt gerade mal auf die Konkurrenz schaut, Heidi Reichenegg hat gerade gezeigt, wie viel eine Person für eine Partei ausrichten kann, die es schafft, sich wirklich auch Namen zu machen.
Natürlich hinterlassen Robert und Annalena eine riesige Lücke. Da muss man nicht drum herum reden. Die beiden haben die Politik der Grünen, die Wahrnehmung der Grünen in den letzten 8 Jahren, das war ja nicht nur innerhalb der Regierungszeit, sondern auch die 4 Jahre davor, geprägt. Und ich würde auch sagen, insbesondere auch Robert, den politischen Stil in diesem Land sehr grundlegend verändert. Und das kann man nicht von heute auf morgen ersetzen. Ich glaube, das wissen auch alle. Aber natürlich ist jetzt ein Raum da, dass neue Leute sich aufbauen. Und auch da wiederum, das muss vielleicht nicht immer nur ein Müssen sein, sondern das ist jetzt auch eine Chance. Und da vertraue ich auch in die Leute, die jetzt dran sind, dass die das gut hinbekommen werden. Heidi Reichenegg war auch nicht immer schon so bekannt, sondern ich glaube, manchmal ist es der richtige Zeitpunkt, da das richtige Politische sich nach vorne zu trauen. Ich glaube, da ist in der Opposition jetzt ziemlich viel Platz, vor allem neben dieser neuen Regierung.
Kann es so ein bisschen sein, dass die letzten Jahre so viele Karrieren auf dem Gewissen haben, dass da vielleicht einfach auch so schnell gar nicht so viele neue Leute nachgekommen sind?
Die Ampel ja insgesamt. Also das ist ja crazy. Das ist ja nicht nur bei uns Grünen, sondern wenn ich mich ein bisschen zurückerinnere, hatte ich früher das Gefühl, es gab einen Wahlkampf, dann gab es einen Wahlgewinner, es gab einen Wahlverlierer. Beim Wahlverlierer sind meistens auch ein paar Karrieren geendet. Die Ampel hat ja gefühlt eine ganze politische Generation, die Generation auch, die ich politisch so miterlebt habe. Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz, Sarah Wagenknecht, Christian Lindner, jetzt mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht ich diese Politik fand, einfach mal so ein bisschen clean slate gemacht. Und ich glaube, das heißt, wir werden jetzt erleben, dass sich der politische Betrieb insgesamt die Gesichter nochmal verändern kann. Wen kennt man, von wem ist man begeistert, wem vertraut man? Und man sollte aber, glaube ich, nicht immer so sehr im Schmerz über das Vergangene und oh Gott, damals war alles irgendwie ne, so viel besser oder so sein, sondern das gehört einfach auch dazu. Politik ist nicht immer das fairste Business. Politik ist nicht immer das, wo du dich drauf verlassen kannst, die nächsten 15 Jahre dabei zu sein, sondern es ist ein sehr schnelllebiges. Und jetzt ja, wird es eine Generation von neuen Gesichtern geben.
Ist ja auch so ein bisschen spannend, wie dann im Nachhinein Leute verklärt werden, so ein Stück weit. Am stärksten ist es mir immer noch bei Andrea Nahles damals im Kopf geblieben. Die war, als sie noch im Amt war, der Arsch vom Dienst.
Komplett.
Und rückblickend ist sie die Heilige, die so unfair behandelt worden ist.
Es stimmt ja auch ein bisschen mit dem unfair behandelt, würde ich bei ihr tatsächlich sagen, wenn man sich mal anschaut, die hat ja gefühlt den Koalitionsvertrag einfach in 2 Jahren abgearbeitet, Mindestlohn eingeführt als Ministerin, wo man sagen muss, als Sozialdemokratin in so einem Kernthema was voranzubringen. Und wurde dafür einfach in ihrer eigenen Partei. Das fand ich damals so ein bisschen die Sauerei, dass man das Gefühl hatte, diese Partei war komplett substanzlos, die hatte keine Strategie, die hatte keinen Plan. Sie hat es als Parteivorsitzende nicht geschafft, das zu verändern. Mhm. Das ist, und dafür muss man dann auch Verantwortung übernehmen. Aber es war auch für ein paar, gerade vielleicht Herren in der Partei, ganz einfach zu sagen, das liegt allein an dieser guten Frau und das so bei ihr abzuladen. Das, was Sie sagen, ist ja auch was, was ich total erlebt habe innerhalb der letzten Monate nach meinem Rücktritt. Auf der einen Seite ist es so, dass ich real offener spreche, dass ich freier spreche. Das ist jetzt nicht nur irgendwie eine Fiktion, sondern ich merke, dass ich mich auch freier fühle. Und auf der anderen Seite sind ja plötzlich Menschen begeistert von einem, wo man sich dachte, ja genau, also die hat schon immer so ehrlich und authentisch und so einen Charakterkopf und denkt so frei. Und ich, so, also ich will mal durchlesen, was du noch vor 5 Monaten über mich gesagt hast. Da klang das ganz, ganz anders. Also die Medien lieben halt auch den großen Fall, den großen Wiederaufstieg. Und plötzlich ist alles, was du gesagt hast, total spannend und total interessant. Da muss man auch selbst immer wieder sich so an den Kopf fassen und sagen, ey, ich bleibe hier auf dem Boden, ich nehme mir das auch selbst nicht zu sehr zu Herzen, weil es kann auch ganz schnell wieder vorbei sein.
Ich sehe da so ein paar Parallelen zu Saskia Esken, gerade irgendwie auch mit Andrea Nahles jetzt, die ja gerade wirklich die Bad Bank der SPD geworden ist so ein bisschen und der eine, Lars Klingbeil, wird zum Vizekanzler befördert für ein schlechtes Wahlergebnis und Saskia Esken muss so ein bisschen irgendwie die ganze Suppe auslöffeln irgendwie. Glauben Sie, dass wir da in ein paar Jahren auch nochmal anders drauf schauen?
Kann ich mir gut vorstellen. Also ich meine, sie hat immerhin mal einen Mitgliederentscheid gewonnen. Ich bin ehrlich gesagt bei diesem Thema, das hat ja die letzten Wochen, ging das ja die ganze Zeit, war ich so ein bisschen hin und her gerissen. Weil ich finde auch da auf der einen Seite historisch schlechtes Ergebnis mit 16%. Ich finde es auch krass, dass es gefühlt meiner Meinung nach in der Sozialdemokratie überhaupt keine Debatte darüber gibt. Wer sind wir eigentlich gerade als Partei? Wie kann es sein, dass wir in der Arbeiterschaft, die wir erreichen wollen, komplett verloren haben? Also, dass man sozusagen diese sehr grundlegende, substanzielle Debatte in der Partei einfach unterlässt und sagt, weiter so wie immer, Hauptsache regieren. Und gleich finde ich aber auch bei Saskia, dass sie da Verantwortung dafür übernehmen muss für dieses Ergebnis als eine von den beiden Parteivorsitzenden, dass ich es auch manchmal etwas nervig finde, wenn Feminismus dann so vor sich hergetragen wird, das darf man jetzt nicht kritisieren und das darf niemand sagen, weil sonst wäre es unfeministisch. Nee, Feminismus heißt ja nicht, dass es keine Konsequenzen auch für politisches Handeln gibt. Und auf der anderen Seite fand ich aber die Art des Umgangs wahnsinnig erniedrigend, wahnsinnig. Also dass dann teilweise unter 2 Zitate rausgegeben, wo sie auch so als Mensch fertig gemacht wurde, diese Bilder von irgendwelchen Verhandlungen, wo sie da so an den Katzentisch gesetzt wurde und dann wurde ja danach gesagt, das liegt daran, dass sie auf dem einen Ohr nicht hört. Das stimmt, das weiß ich auch. Ich habe aber auch mehrere Jahre lang mit ihr verhandelt und wir haben es immer geschafft, zusammen an einem Tisch zu sitzen, ohne dass solche Bilder entstanden sind. Also das ist durchaus möglich. Das war ja schon ein öffentliches Degradieren und das finde ich einfach so, klärt eure Konflikte, auch wenn ihr der Meinung seid, sie soll nicht mehr Parteivorsitzende, klärt es innerhalb der Partei, aber nicht dieses öffentliche zur Schau stellen, weil ehrlich gesagt, wer hat da noch Bock in die Politik zu gehen, wenn das so aussieht?
Jetzt dürfen die Sozialdemokraten auf jeden Fall weiter regieren und zwar mit Friedrich Merz. Der hat es im 2. Anlauf zum Kanzler geschafft und die Grünen müssen sich jetzt mit der Oppositionsrolle abfinden. Wie schnell kann man sich in so einer neuen Rolle zurechtfinden? Also wie schnell kann man das auch glaubwürdig machen und wie schnell ist der Gedanke aus den Köpfen der Leute weg? Ja, hier die Frau Lang und die Grünen, die haben es ja auch nicht besser hingekriegt.
Ich glaube, glaubwürdig ist man dann, wenn man das selbst glaubt, was man sagt und wenn das halt auch mit der Realität übereinstimmt. Und ich habe das so ein bisschen bei mir gemerkt. Ich hatte jetzt diese Woche überlegt, wie kommentiere ich diesen neuen Koalitionsvertrag und diese neue Regierung. Und der einfache Weg wäre ja, sich hinzustellen und zu sagen, alles scheiße, komplett furchtbar. Hätten wir alles komplett anders gemacht. Und ich glaube, das würden die Leute uns nicht glauben. Weil sie sagen würden, naja, manche Dinge davon habt ihr doch auch nicht hinbekommen. Wir hatten jetzt gerade eine Kanzlerwahl, wo es im ersten Wahlgang nicht funktioniert hat. Natürlich muss man da mal darauf hinweisen, dass vielleicht es ein bisschen eigenartig ist, wenn jemand im Wahlkampf die ganze Zeit aufgetreten ist und die Gegner als Klempner der Macht bezeichnet hat und dann erstmal der erste Wahlgang zum Rohrkrepierer wird, dass das vielleicht so ein kleiner Anti-Arroganz-Kurs sein könnte. Und dass eine Koalition, die jetzt nicht arg viel zu bieten hat, was Vision, was Idee für die Zukunft angeht, ja eigentlich als Haupt-Selling-Punkt hatte, anders als die Ampel, mehr Stabilität, wir können das Handwerk, wir streiten nicht mehr, dass sich sofort in Luft auflöst. Dann würde ich aber sagen, ich hoffe, die lernen aus den Fehlern der Ampel und machen das nicht genauso, ohne aber so zu tun, als hätten wir diese Fehler nie gemacht, als hätten wir nicht auch diesen Streit, diesen Chaos gehabt. Und auch bei inhaltlichen Sachen, da stehen Dinge in dem Koalitionsvertrag drin, die ich gut finde, die wir auch versucht haben durchzusetzen innerhalb der Regierungszeit, wie zum Beispiel ein Tariftreuegesetz, also dass es mehr Jobs gibt, die nach Tarif bezahlt werden. Und das heißt aber nicht, dass ich nicht andere Punkte kritisieren kann. Ich glaube, dass die Leute auf diese ritualisierte Art der Politik, die Regierung redet alles schön und die Opposition verurteilt alles in Bausch und Bogen. Darauf haben die Leute keinen Bock mehr. Und das heißt, ich werde ehrlich sagen, wo ich was gut finde. Mhm. Ich werde ehrlich sagen, wo wir Fehler auch gemacht haben. Und ich werde aber auch ehrlich sagen, wo es deutlich besser gehen würde.
Sie haben im letzten Jahr in der Doku einige Leute überrascht, als Sie über Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz gesprochen haben. Und Sie haben ihn als einen Mann beschrieben, mit dem Sie inhaltlich vielleicht in einigen Punkten nicht die gleiche Meinung teilen, der Ihnen aber gegenüber immer respektvoll war und der klare Werte hat, für die er steht. Glauben Sie, Merz kann ein guter Kanzler werden?
Ich hoffe das. Also bei allen wirklich meilenweiten inhaltlichen Unterschieden, die es da gibt, weil ich meine, das Land hat erstmal eine stabile, eine funktionierende Regierung verdient. Wir haben außenpolitische Situationen, wo Donald Trump gerade sagt, ich mache eine neue Weltordnung und die Frage ist, ob sich Europa und damit auch Deutschland behaupten können. Wir haben innenpolitisch eine Vertrauenskrise der repräsentativen Demokratie und das ist für mich keine normale Zeit. Also ich muss jetzt auch nicht leugnen, dass auch jeder jetzt Grüne wahrscheinlich so einen kleinen Gremlin in sich trägt, wo man sich dann manchmal denkt, na ganz so leicht ist es eben nicht, wie man es davor behauptet hat. Aber überwiegend tut bei mir die Demokratin, die will, dass das funktioniert. Und noch eine gescheiterte Regierung können wir uns in diesem Land nicht leisten. Aber es wird schon sehr schwierig, weil mein Gefühl ist so zwei Dinge. Das eine, und das war immer das Spannende, was ich ja auch erlebt habe, im persönlichen Kontakt haben wir uns gut verstanden. Das war auch ein sehr kollegialer Kontakt. Und gleichzeitig hat er, wenn es zum Beispiel um das Thema Frauen geht, wie so ein Fettnäpfchenradar, dass er die auf 100 Meter Entfernung erkennt und dann erstmal große Anlauf nimmt und ab mit dem Spicker rein, sich auch oft nicht so unter Kontrolle hat, was Impulsivität angeht, was manche Verhandlungen schwieriger machen wird. Und das sieht man ja auch jetzt schon. Ich meine, bei diesen Grenzschließungen komplettes Chaos. Das heißt, man hat die Grenze geschlossen, dann heißt es, man hat es doch nicht gemacht und man hat den Notstand ausgerufen, man hat den Notstand doch nicht ausgerufen. Alle europäischen Partner sind so, hä, was macht ihr da? Und ich glaube, dass er klare Werte hat, auch was Demokratie angeht. Er ist für mich so ein 90er-Jahre-Konservativer im positiven wie im negativen Sinne. Also im negativen neoliberal, Migration nicht verstanden, wie sehr wir sie eigentlich brauchen bei Frauen, nicht immer ganz die Zeichen der Zeit gelesen. Und im positiven aber, was so eine eigentlich grunddemokratische Überzeugung angeht. Aber zum Beispiel mit dieser Abstimmung mit der AfD, mit der Argumentation, die er dort eingeführt hat, also zu sagen, wir dürfen uns nicht von einer rot-grünen Minderheit geißeln lassen, das ist für mich eine Gewissensentscheidung, da ist mir egal, wer mitstimmt, hat er ja allen in seiner Partei, die was anderes wollen. Und die gibt es. Es gibt in der Union einen Teil, der will eigentlich eine rechtskonservative Partei nach republikanischem Vorbild. Den hat er alle argumentativen Mittel an die Hand gegeben. Deshalb habe ich große Sorge, ob Friedrich Merz nicht eine Lawine in seiner eigenen Partei losgetreten hat, von der er am Ende selbst überrollt werden wird.
Ziemlich spannend, darüber zu spekulieren, wie das anders aussehen würde jetzt, wenn das eine schwarz-grüne Koalition gegeben hätte. Wie gerne hätten Sie jetzt da mitgeredet oder sind Sie ganz froh auch, dass man vielleicht diese sehr, sehr schwierigen 4 Jahre, die jetzt anstehen, so ein bisschen von der Seitenlinie kommentieren kann?
Also ich finde, sich an die Seitenlinien zu stellen, damit man sagen kann, ich habe hier, passt jetzt überraschenderweise heute zu meinem Outfit, die weiße Weste an, ich muss mir die Finger nicht schmutzig machen. Gut, dass sich andere den schwierigen Fragen stellen, das ist eine Art von Verantwortung oder vielleicht auch mangelndes Verantwortungsgefühl, mit dem ich nie was anfangen konnte. Ich war am Ende froh an dem Wahltag, als es darum ging, ob das BSW noch reinkommt. Einmal war ich froh, dass das BSW nicht reingekommen ist, weil die für mich für eine Art von links-rechts-Ringspolitik stehen, die immer nur mit Sündenböcken und Feindbildern arbeitet. Aber ich war auch froh, dass es am Ende mit einer Zweiermehrheit gereicht hat. Also auch wenn ich wusste, das heißt, dass wir nicht Teil dieser Regierung sein werden, saß ich da nachts um 3, als die letzten Ergebnisse, ich glaube Mannheim und Flensburg waren die letzten 2 Wahllokale, die ausgezählt wurden, und war extrem erleichtert, weil ich glaube, eine Dreierregierung, noch mehr Parteien, die zusammenarbeiten müssen, in der Opposition nur AfD und Linkspartei, es wäre nicht gut für dieses Land gewesen.
Die komplette Mitte gegen die komplette,
genau.
Kompletten Ränder.
Also das wäre, ne, und ich meine, ich finde, bei den Rändern tue ich mir schwer mit der Formulierung, weil AfD und Linkspartei in keinster Weise zu vergleichen sind. Die Linkspartei ist eine respektable Oppositionspartei, auch wenn sie es anders machen wird, als wir es machen. Die AfD eine rechtsextreme Partei. Aber es wäre, glaube ich, für dieses Land überhaupt gar nicht gut gewesen. Das heißt, da war ich erleichtert. Natürlich gibt es aber diese Momente, wo man jetzt gerade dasteht. Mir ging das so ein bisschen so, als der Koalitionsvertrag vorgestellt wurde. Das war ja im Paul-Löbe-Haus. Ich bin aus Versehen fast in diese Pressekonferenz reingelaufen, weil wir im gleichen Gebäude eine Veranstaltung hatten, und stand dann so daneben und habe mir das angeschaut. Da standen Friedrich Merz, Lars Klingbeil. Und die haben dann so Begriffe gesagt, Zukunft, Zuversicht, ein roter Faden fürs Land. Und diese Begriffe haben aber jede Bedeutung verloren. Die haben gar nichts mehr ausgesagt, weil die mit diesem Koalitionsvertrag, wo jeder so ein bisschen sich durchwurstelt, überhaupt gar nichts mehr zu tun haben. Und das versetzt einem schon einen Stich zu denken, das werden jetzt die nächsten paar Jahre sein. Und ich war nie so ein Anhänger von diesem Müntefering'schen Theorie, Opposition ist Mist. Man kann aus der Opposition heraus gestalten. Ich meine, wer hat das gezeigt? Wenn nicht wir Grüne 2018, 2019, Klimaschutzgesetz hätte es niemals gegeben, wenn es nicht eine starke grüne Partei in der Opposition gehabt hätte. Aber man wird an vielen Stellen doch auch noch merken, wie sehr es fehlt innerhalb der Regierung. Und umso wichtiger, glaube ich, dass wir uns jetzt in der Opposition gut aufstellen und da um die gesellschaftlichen Mehrheiten, die Herzen und Köpfe der Menschen kämpfen.
Dann machen wir jetzt die Überleitung und schauen mal, was die Grünen in den nächsten Jahren ausrichten könnten, wenn es nach Ricarda Lang geht.
Union und SPD sind zusammen nur auf 25% der Stimmen gekommen, wenn man ausschließlich auf die 18- bis 24-Jährigen schauen würde. Schwarz-Rot ist die Boomer-Koalition. Je älter die Menschen sind, desto häufiger sind Union und SPD gewählt worden. In der Altersklasse 70+ kommt die neue Regierung sogar auf ein Mega-Ergebnis von 68%. Große Medienhäuser titeln bereits, Schwarz-Rot ist eine Zumutung für junge Menschen oder schwarz-rote Klientelpolitik, die junge Generation bleibt auf der Strecke. Aber stimmt es wirklich? Und welche Politik hilft jungen Menschen konkret?
Wenn man sich die Zahlen anschaut, ist nicht zu leugnen, junge Menschen sind kein Fan von Schwarz-Rot. Aber da sieht man ebenfalls, auch ihre Partei hat bei U25 zur Bundestagswahl nicht gut abgeschnitten. Da lagen sie bei 10% in der Altersgruppe unter 25. Im Umkehrschluss bedeutet das ja, junge Menschen trauen den Grünen weniger zu als Union oder SPD. Wie kommt das?
Ich glaube, was für uns vor allem nochmal das Krassere war, um die Zahlen ehrlicherweise schlimmer zu machen, war der Verlust, den wir hatten. Also wir waren 2021 spannenderweise mit der FDP gemeinsam stärkste Kraft bei jungen Wählerinnen und Wählern.
Die waren sogar noch ein bisschen stärker, wenn man U25 anschaut. Ich glaube, nur bei Erstwählenden waren sie auf
Augenhöhe. Genau, da waren wir, glaube ich, eins und aber sozusagen sehr, sehr weit oben. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, warum das Ergebnis diesmal so schlecht war. Das war damals eine Phase, man ist gerade stückweise aus Corona rausgekommen. Junge Menschen mussten wahnsinnig viel entbehren. Und dann kam diese neue Regierung und damit ist ja schon das Versprechen einhergegangen. Und auch ich habe das damals so ausgesprochen, jetzt seid ihr dran. Jetzt sind eure Themen mal dran. Und das war für viele auch eine Euphorie, vielleicht auch eine neu gewählte oder eine neu geschaffene Hoffnung. Und das Versprechen haben wir nicht eingelöst. Weil relativ kurz, nachdem wir angefangen haben zu regieren, kam der Ukraine-Krieg, hat Putin die Ukraine angegriffen, kam alles, was da dran hing, von der Wirtschaftskrise, Energiekrise etc. Ja. Und das heißt, auch wir als Koalition, auch wir als Grüne, waren wir total im Krisenmanagement. Krise abwenden, hier versuchen, das Schlimmste zu verhindern. Und was bleibt dabei auf liegen? Meistens die Zukunftsthemen. Wer ist am meisten auf die Zukunftsthemen angewiesen? Eine junge Generation. Ich glaube, das heißt, die hatten das Gefühl, wieder sind wir diejenigen, gesagt wird, wartet mal ab, irgendwann seid wieder ihr dran. Wieder können wir nicht darauf vertrauen, wieder werden wir nicht gehört und das wurden sie auch real zu wenig. Und wir müssen das schon sehr ernst nehmen, weil das ist einmal für uns als Partei einfach, mit den Ergebnissen kann man sich nicht zufrieden geben. Ich hatte aber vor kurzem auch ein Gespräch, ich glaube mit Steffen Maul, einem Soziologen war es, der gesagt hat, wir erleben gerade erstmalig in vielen westlichen Ländern, auch in Deutschland, so eine Verschiebung, dass es eigentlich immer, was Hoffnung und Zufriedenheit angeht, so eine Smile-Kurve gab, also was die am höchsten war, bei den Anfang 20-Jährigen, dann so ein bisschen runtergegangen ist und am Ende bei den 60-Jährigen wieder hochgeht. Also wie so ein Lächeln. Und jetzt wird dieses Lächeln immer schiefer, weil die Generation, die Jugend und Anfang 20 immer weniger hoffnungsvoll und immer weniger zufrieden ist. Und das ist ehrlich gesagt ein furchtbarer Befund. Und ich frage mich schon, wie kriegen wir es hin, dass jetzt nicht wieder leere Versprechen kommen. Jetzt seid aber ihr dran.
Wir haben es gerade schon gesagt, die Grünen haben 2021 in der Altersgruppe 18 bis 24 am heftigsten abgeräumt. Mit ganzen 23%, gefolgt von der FDP, die lag bei 21%. Jetzt holen solche Werte nur noch Linke und AfD. Kann man sagen, wer regiert, verliert? Besonders bei jungen Menschen?
Mir wäre das viel zu fatalistisch zu sagen, es geht nicht anders, aber dass es eine Tendenz gibt. Also dass, glaube ich, viele junge Menschen sich gerade zwei Dinge erhoffen. Das eine ist klare Sprache. Sag doch mal einfach, was Sache ist. Sag doch einfach mal, wie es laufen soll. Und das ist natürlich mit einer Regierungsarbeit oft nicht so einfach zu verbinden. Denn wir müssen Kompromisse machen. Wir müssen zusammenschauen, wie geht es. Bei Kompromissen mache ich immer auch Abstriche in der eigenen Position. Und es gibt eine sehr viel Unzufriedenheit mit dem, wie es gerade ist. Und das ist ja auch oft sehr gut begründet. Ich fand immer ganz spannend, wenn ich manche Runden zu Jugendlichen hatte, dann war so die erste Antwort immer, wir müssen mehr auf Social Media, wir müssen mehr auf TikTok. Und das ist ein Teil der Antwort, gar keine Frage. Also es gibt schon einen Grund, warum die Linke auch bei den sozialen Medien so abgeräumt hat. Aber für mich ist dieses, für junge Menschen mehr auf Social Media immer so ein bisschen dieses, wir müssen unsere Politik besser erklären am Wahltag, nur auf Jugendliche gemünzt. Ja. Genau, weil es ja immer so ist, eigentlich machen wir alles richtig, wir haben es nur noch nicht genug erklärt oder auch ein bisschen härter zugespitzt, eigentlich machen wir alles richtig, die haben es nur noch nicht gerafft. Und das stimmt nicht. Also ich meine, wenn ich mich mit Jugendlichen in meinem Wahlkreis unterhalte, dann sagen die teilweise, ich würde gerne Ausbildung zum Tierpfleger machen, kann man hier aber nur in Stuttgart machen. In Stuttgart kann ich mir niemals eine Wohnung leisten. Das heißt, ich werde diesen Zukunftstraum nicht erfüllen können. Die können nicht mehr von zu Hause ausziehen. Dann gibt es sozusagen eine Angst, wie leben wir eigentlich in 20, 30 Jahren? Es gibt ein Gefühl von politisch immer unwichtiger zu werden durch den demografischen Wandel. Das ne, ist Aladin El Falani jetzt beschrieben als die größte Minderheit in diesem Land ohne Schutz, weil ihre Stimmen eigentlich, wenn es weiterläuft, immer weniger wert werden, dadurch auch weniger gehört werden. Und deshalb muss, glaube ich, Regieren sich sehr grundlegend verändern. Das würde für mich zwei Dinge heißen. Das eine auch selbstkritisch geschaut auf meine Zeit als Parteivorsitzende, klar zu benennen bei einem Kompromiss, was haben wir da erreicht? Ich finde, ein Kompromiss wird immer dazugehören zu einer Demokratie. Zu denken, es kann eine Regierung ohne Kompromiss geben, irre. Das wäre,
in einer absoluten Mehrheit
genau,
vielleicht.
Ja, hier,
aber selbst dann
hier
ist es innerparteilich.
In diesem Podcast ne? vielleicht könnte man es probieren. Aber es ist schon gut, dass es sowas wie einen Interessensausgleich gibt in der Demokratie. Aber dann nicht Mist für Gold verkaufen, sondern klar zu sagen, und dafür kämpfen wir weiter, das ist unsere Position. Und das Zweite, und da tue ich mir selbst auch noch ein bisschen schwer, wie findet man da eigentlich einen guten Modus? Wir müssen mehr eine langfristige Perspektive reinbringen, weil natürlich, dass alle 4 Jahre gewählt wird, und das ist gut, also das will ich auf jeden Fall, so bleibt eine Demokratie.
Ricarda Lang will Wahlen
genau,
abschaffen.
Genau, das mache ich jetzt für die Jugend. Das ist aber absolut richtig, aber es schafft natürlich einen Anreiz, immer sehr, sehr kurzfristig politisch zu denken. Also was bringt jetzt sofort eine Verbesserung und dann, was bringt auch eine Verbesserung für möglichst viele Leute? Dann gucke ich auf die Rentnergeneration, sehr, sehr viele Wählerstimmen. Was bringt für die in der kürzesten Zeit die größtmögliche Verbesserung? Und dabei fällt natürlich eine Jugend, wo ich mal überlegen muss, was bringt denen in 10 Jahren was? Was schafft für die dann Freiheit, Gerechtigkeit, Sicherheit? Immer wieder hinten runter. Und da, finde ich, muss sich jede Partei nach meiner an der Nase fassen. Wie schaffen wir es, dass Politik endlich nicht mehr nur in 3 Jahresabschnitten bis zur nächsten Landtagswahl, in 4 Jahresabschnitten, sondern mal wirklich über die Zukunft wieder nachdenkt?
Wissen Sie eigentlich, wer 2017 bei der jüngsten Altersgruppe am besten abgeschnitten hat?
Nee.
Die Union 24% und danach die SPD mit 19%. Also dann quasi nach der Regierungszeit von Schwarz-Rot, dann quasi noch weiter Richtung Grün-Gelb und dann jetzt ganz an die Ränder. Das ist irgendwie
das
spannend.
Ist spannend.
Aber wir haben jetzt schon sehr viel erzählt. Die Maßnahmen, die Sie uns mitgebracht haben, ist ein Ausgleich für junge Menschen. Haben Sie wirklich Angst, dass Schwarz-Rot in erster Linie Klientelpolitik machen wird? Sprich für Alte?
Auf jeden Fall. Also wenn ich mir jetzt diesen Koalitionsvertrag anschaue, dann gibt es da keine Idee, keine Vision für die Zukunft. Aber vor allem merkt man ja, dass eigentlich die Jüngeren an fast allen Stellen den Kürzeren ziehen. Rente wird einfach nur verschoben in eine Kommission, sollen die sich mal drum kümmern. Klima kommt so gut wie gar nicht vor. Friedrich Merz hat es geschafft, in der Pressekonferenz ungefähr 10-mal zu sagen, die Jugend ist so wichtig, ohne dann einmal das Wort Klimaschutz in den Mund zu nehmen. Und Bildung ruht man sich weiterhin auf diesem Verschiebebahnhof der Verantwortung mit den Ländern aus. Das sind ja eigentlich die Länder zuständig dafür. Und mein Ding ist, dass ich glaube, dass viele Konflikte, die wir führen, eigentlich gar keine Generationenkonflikte sein müssen, sondern es sind Verteilungskonflikte. Das ist die Frage, wer trägt eigentlich Verantwortung und wer wird unterstützt. Aber wenn man sich um diese Konflikte nicht kümmert, wenn man sie einfach liegen lässt oder wenn man sie sogar einseitig auflöst für eine Klientelpolitik, dann werden sie zu Generationenkonflikten. Konflikten, weil dann die Jungen immer drohen, hinten ranzukommen. Und ich würde schon sagen, so wie dieser Koalitionsvertrag jetzt aufgebaut ist, werden die Jungen da die Gelackmeierten sein.
Wir schauen jetzt gleich auch nochmal auf die unterschiedlichen Punkte, die Sie gerade schon genannt haben. Mhm. Sei es Klima, sei es Bildung, sei es Rente. Aber was ich ein bisschen so als übergreifend gerade immer sehe, ist, dass das Medienecho zwar bei Schwarz-Rot schon in eine Richtung geht von, oh ja, die jungen Menschen fallen runter, aber es geht viel ums Thema Schulden. Weil es gibt zum Beispiel eine YouGov-Umfrage für Welt am Sonntag, die sagt, 61% vermuten eine negative Auswirkung durch die Neuverschuldung des Sondervermögens. Das ist eine ziemlich große Zahl, aber ich würde behaupten, das sehen Sie persönlich anders, oder?
Ja, weil ich der Meinung bin, dass wir mit den vermeintlich ausgeglichenen Haushalten, die aber nur deshalb ausgeglichen waren, weil man Schulden wie marode Brücken und stinkende Schultoiletten unsichtbar gemacht hat, am Ende den größtmöglichen Schuldenberg für junge Menschen hinterlassen hat. Ich meine, ich will das mal am Teil Bildung sehen. Wenn ich in meinem Wahlkreis war, ich war vor ein paar Monaten in der Schule, relativ hohen Anteil von Kindern, die in Armut aufwachsen, sehr hoher Migrationsanteil, sehr schwierige Verhältnisse. Hab dort 3 Stunden lang mit den Schülerinnen diskutiert und danach meinte dann, und ich habe da auch was über marode Schultoiletten gezeigt und bin dann, meinte, kam der Schulleiter zu mir her und wir sind noch in die Mensa gemeinsam essen gegangen mit den Schülern. Sag ich, jetzt müssen die Mädels ihnen aber mal die Schultoilette zeigen, weil bei uns ist es auch ganz schlimm, wir kriegen die nicht renoviert, jetzt mittlerweile müssen wir hier so einen Container aufstellen auf dem Schulhof. Geh da rein mit den Mädels, komm raus, davor steht so eine Traube von Jungs, 14, 15, 16, alle wahnsinnig cool. Schau mich so an, so, Frau Lang, es kann nicht sein, dass Sie nur die Toilette von den Mädels gesehen haben. Unsere ist viel schlimmer. Ziehen mich da fast rein und zeigen mir das Hakenkreuz-Tag, das irgendwie seit Monaten nicht weggemacht wird, das Spinnennest in der Ecke und dass 2 von 5 Wasserhähnen funktionieren. Und da schaue ich mir die an, denke mir, wir sagen die ganze Zeit, die Jugend ist unsere Zukunft und das sagt ja fast jede politische Partei. Und gleichzeitig lassen wir zu, dass genau diese Zukunft auf diese Toiletten hier geht. Das kann es nicht sein. Deshalb halte ich mehr Investitionen für absolut notwendig und gerade auch mit Blick auf Generationengerechtigkeit, weil eine Jugend hat nichts mit kaputtgesparten Toiletten oder Schulen und mangelndem Klimaschutz. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sich aber schon anschauen, Schulden müssen zurückgezahlt werden, vor allem Zinsen müssen zurückgezahlt werden. Das wird über das Geld der Steuerzahler gemacht.
Viele Milliarden im Jahr.
Genau. Auf welches Steuersystem trifft dann wiederum diese Zurückzahlung? Und da geht es natürlich ziemlich ungerecht zu. Also die Schuldenlast trifft gerade nicht die Richtigen, weil wir wissen, ne, unser Steuersystem besteuert vor allem Arbeit sehr, sehr hoch. Das heißt, viele Leute, die vielleicht gerade auch am Anfang ihrer Karriere, jetzt gerade aus der Uni oder aus der Ausbildung raus anfangen zu arbeiten, ein okayes Gehalt haben, zahlen darauf ziemlich viel Steuern. Eine Susanne Klattner, die sehr, sehr viel geerbt hat und das sogar jetzt vielleicht noch steuerfrei an ihre Kinder weitergeben kann, zahlt da verhältnismäßig wenig. Das heißt, ich finde schon, dass dieses Schuldenpaket, das aufgenommen hat, zwingt uns eigentlich dazu, jetzt auch über die Steuerverteilung zu sprechen. Und da ist für mich klar, wir müssen mehr an die richtig, richtig großen Vermögen und vor allem die richtig großen Erben ran.
Ich merke das gerade auch so ein bisschen im politischen Diskurs, dass diese Verteilungsfrage immer weiter in Forderung drückt. Ich würde mal ganz gerne auf die einzelnen Themen gehen. Bildung haben wir gerade schon angefangen. Das ist immer so ein bisschen dieses bisschen ja, Stiefkind, weil man sagen muss, Bildung, da sind die Länder zuständig. Da gibt es aktuell noch ein Kooperationsverbot. Das wurde aufgeweicht. Das ist aber noch immer noch so, dass der Bund nicht nach Gutdünken sagen kann, ich gebe da jetzt so viel Geld, damit alle Klos aus Gold sind in den Schulen. Da ist halt die Frage, wenn Sie da einen Hebel definieren wollen würden, was wäre das?
Das wäre tatsächlich weg von diesem Verschiebebahnhof der Verantwortung. Also, dass man der Föderalismus, der dann vor sich hergetragen wird und gesagt wird, das dürfen nur die Länder machen, der Bund kann nur irgendwie drumherum finanzieren. Weil ja, der Föderalismus steht in unserem Grundgesetz, auch aus guten Gründen. Ne? Aber in unserem Grundgesetz stehen auch die gleichwertigen Lebensverhältnisse. Und gleichwertige Lebensverhältnisse, das heißt doch für mich, dass ein Kind die gleichen Chancen haben muss, egal ob das in Schwäbisch Gmünd, in Neukölln oder in Schwerin zur Schule geht. Und das ist gerade einfach nicht gegeben. Weder die gleichen Chancen im Sinne von, na, wenn, wie viel Geld haben meine Eltern? Da schneidet Deutschland ziemlich schlecht ab in Europa. Also wie abhängig ist der eigene Bildungserfolg von Geld der Eltern, aber eben auch nicht regional verteilt. Und deshalb würde ich sagen, weg mit dem Kooperationsverbot, stattdessen ein Kooperationsgebot. Bund und Länder müssen zusammenarbeiten. Dann die Gelder, die ja jetzt freigemacht werden, auch wirklich investieren in den Bildungsbereich, nicht wieder in andere Sachen verschieben. Und dann halt auch an den richtigen Stellen ausgeben. Dazu gehört gehören auf jeden Fall die Schultoiletten, aber natürlich auch, dass ich gutes Internet habe an diesen Schulen und dass ich mehr unterschiedliche Fachkräfte habe, denn ich kenne viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen mir, unsere Aufgaben sind in den letzten Jahren immer mehr geworden, Inklusion, Integration, wir wollen all das hinbekommen, aber wir sind überhaupt nicht mehr geworden, da braucht Schulsozialarbeiterinnen, da braucht Psychologinnen, die noch unterstützen, also wirklich auch Schule mehr als ein Ort der Chancen begreifen und nicht als ein Ort der Aufbewahrung.
Thema Rente hatten wir gerade schon ganz kurz angeteased. Bei kaum einem Thema bekommt man so viel Resignation von jungen Menschen mit wie bei der Rente. Man hört überall eigentlich schon, ich kriege ja eh keine Rente mehr. Und das ist ja effektiv ein Vertrauensverlust in die Politik, wenn auch jetzt in einem konkreten Bereich. Also es ist ja ein fatalistisches Zeichen, wenn man sagt irgendwie, okay, das ist eine Generation, die zu großen Teilen bei einem der wichtigsten Punkte, also eine Absicherung im Alter, der Politik nichts mehr zutraut.
Total. Der Politik und ja auch schon Generationenvertrag. Also das, was ja auch unsere Gesellschaft zusammenhält, so dieses Grundverständnis von Jüngeren kümmern sich später mal um die Älteren und dafür übernehmen die Älteren Verantwortung für die Jüngeren. Das, daran glaubt kaum noch jemand. Bei mir ist es auch so, wenn ich an mein eigenes Umfeld denke, ich bin jetzt Anfang 30 und das sind auch viele Freundinnen, die eher grün wählen, die sozialdemokratisch wählen, die überzeugt sind, dass es eine gesetzliche Rente braucht. Und das bin ich auch absolut. Aber die vertrauen nicht mehr drauf. Die sagen alle, ich muss privat vorsorgen. Und bis wir über 60 sind, kann man es ja komplett vergessen mit der Rente. Und das finde ich ein fatales Signal. Und deshalb müsste man zwei Dinge angehen. Das eine ist die Frage, wer zahlt eigentlich ein in dieses Rentensystem? Denn jetzt gibt es ja jetzt so ein bisschen den Ansatz von der neuen Koalition, die Deutschen sind einfach zu faul. Die müssen einfach mehr arbeiten, was ein bisschen Hohn ist für die Leute, die vielleicht schon mehrere Jobs haben oder die Pflegekräfte, die jetzt schon gar nicht mehr zum Renteneintrittsalter kommen und in Frührente gehen müssen. Was aber nicht geschaut wird, wird, welche Leute können eigentlich gar nicht mehr arbeiten. Es gibt eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, wir hätten 850.000 Vollzeitäquivalente, wenn alle Frauen in Deutschland so viel arbeiten könnten, wie sie wollen. Nicht wie ich es mir wünsche, wie sie einen Wirtschaftsminister wünscht, wie sie einen Bundeskanzler wünscht. Dann heißt es aber massiv in die Kita investieren, flexiblere Arbeitszeiten möglich zu machen. Wir haben eine Koalition, die jetzt gerade so ein bisschen nach dem alten Seehofer'schen Spruch verfährt, Migration ist die Mutter aller Probleme, während wir eigentlich hier Leute bräuchten, die herkommen wollen, zu arbeiten, deren Anerkennung des Berufsabschlusses dann auch nicht 18 Monate braucht, sondern bitte ab dem ersten Tag hier arbeiten können. Und wir haben viele Jugendlichen, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen, wo die Wahrscheinlichkeit, dass die später mal nicht einzahlen ins Rentensystem, auch extrem hoch ist. Das heißt, das ist so ein bisschen der eine Bereich. Und dann gibt es aber auch noch den anderen, und das sage ich auch bewusst hier als Abgeordnete des Deutschen Bundestages, in das gesetzliche Rentensystem zahlen ja auch vor allem nur Menschen, Arbeitnehmer und tatsächlich auch die Arbeitgeber ein. Aber es gibt große Gruppen, die herausgelassen werden. Die Selbstständigen, die Beamten und auch die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Ich finde, die sollten alle in die gesetzliche Rentenversicherung mit einzahlen. Sage ich übrigens auch, weil ich glaube, manche Debatte im Deutschen Bundestag über die Rente würde anders aussehen, wenn wir auch alle auf dieses System später angewiesen wären.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Signalwirkung, aber wenn jetzt alle 630 Abgeordneten einzahlen würden, würde das den Kuchen jetzt nicht fett machen.
Nein, das ist finanziell nicht der große Anteil. Aber ich glaube, es verändert was, wie man dieses System sieht, wenn man wirklich sagt, alle gemeinsam, solidarisch. Und da bin ich eine große Verfechterin von der Bürgerversicherung und auch was Beamte angeht. Weil wenn man sich da mal anschaut, wie unterschiedlich sich die Renten und die Pensionen innerhalb der letzten Jahre entwickelt haben, dann ist das auch einfach eine ziemlich zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit.
In der Ampel wollte die FDP gerne als ergänzende Säule zur Rente oder für die Rente eine Aktienrente umsetzen, die zum Beispiel in Schweden echt gut funktioniert. Damit konnte sie sich gegen die SPD und auch gegen die Grünen nicht durchsetzen. Ärgert Sie das im Nachhinein?
Ich weiß, dass wir keinen guten Bürgerfonds hinbekommen haben. Ich finde, das, was da am Ende vorgelegt wurde als Aktienrente, wo man ja gesehen hat, das Geld, was investiert werden würde, würde gar nicht reichen, um wirklich einen großen Effekt dann auch zu erzeugen.
Das sogenannte Generationenkapital, was jetzt nicht wirklich eine Aktienrente wäre, sondern der Staat legt Geld an, für das er Schulden aufnimmt.
Keinen wirklichen Fonds, in den dann auch Bürgerinnen mit reinzahlen, der dann aber staatlich verwaltet wird, wo das in sinnvolle Sachen investiert wird. Aber auch wir als Grüne hatten in unserem Wahlprogramm genau so einen Bürgerfonds nach dem skandinavischen Vorbild, also wo man sagt,
aber skandinavisch, da wird ist das Schweden oder Norwegen? Weil das sind sehr unterschiedliche
Systeme. Wir hatten es tatsächlich auch nach dem schwedischen Vorbild, also dass man sozusagen wirklich aber auch die Bürgerinnen und Bürger dort Geld anlegen, das aber auch allen ermöglicht wird. Also es soll kein Elitenprojekt sein, wo das nur Einzelne tun. Für mich ist klar, da darf kein Geld aus den Beiträgen reinfließen. Also das kann kein Ersatz sein für die gesetzliche Rentenversicherung. Aber als eine Ergänzung dazu, wenn man dieses Geld sinnvoll investiert, bin ich für diese Säule absolut offen und würde mir eigentlich auch wünschen, dass man da nochmal Schwung reinbekommt. Und dass wir das auch, hätte eigentlich ein cooles Projekt in der Ampel sein können, wenn man es richtig gemacht hätte.
Schauen wir auf das dritte Thema, und zwar Klima. Klima hat für die Grünen 2019, 2021 quasi Wahlen gewonnen und jetzt nach mehreren großen Krisen und Kriegen, Corona, Ukraine-Krieg, Energiekrise, Nahostkrieg, findet das Thema kaum mehr statt. Ist es so im Koalitionsvertrag der schwarz-roten Regierung auch behandelt worden?
Ja, also das ist ja, dass man so ein bisschen, und das hat man ja schon bei den Verhandlungen zur Schuldenbremse gesehen, Klima ist jetzt wieder ein Privatvergnügen von den Grünen. Also da können die sich ja so in ihrer Freizeit
also macht
drum kümmern.
Mal. Ihr macht das jetzt.
Genau, es ist halt ein bisschen ein Problem, weil ich würde sagen, die Klimakrise ist halt auch keine Gefahr allein für die Grünen. Also das, die Logik würde ja Sinn machen, wenn man sagt, die Klimakrise trifft nur Grüne, ist aber gar nicht so. Die trifft Leute, die das Klima doof finden, die trifft Leute, die Klimaschutz wichtig finden, die trifft einfach erstmal alle. Und ich finde, man muss erstmal auch als Grüne anerkennen, es gibt wirklich schwierige Fragen gerade zu beantworten in der Klimapolitik. Die erste ist, Deutschland wird das nicht alleine schaffen. Ich finde, das wird viel zu oft als so ein Verhinderungsargument vor sich hergetragen. Wir haben mit über 2% immer noch einen sehr hohen Anteil am globalen CO2-Ausstoß. Also wir müssen unsere Hausaufgaben machen. Aber natürlich wird es am Ende nur mit der Weltgemeinschaft zusammengehen. Und die Frage, wie machst du eigentlich gute Klimapolitik in einer Zeit, wo sich die USA mit Donald Trump daraus verabschiedet, ist eine extrem schwierige. Und auf der anderen Seite, wir sind ein Land, das eine große Ungleichheit hat, habe ich vorher ein bisschen darüber gesprochen, wo immer die Gefahr ist, dass jeder Vorschlag zum Klimaschutz, der vielleicht auch mit Zumutung und Verzicht einhergeht, bei denen ankommt, die eh schon wenig haben. Das heißt, als Elitenprojekt wahrgenommen und abgestempelt werden kann. Das sind zwei extrem herausfordernde Fragen. Die Antwort von der neuen Koalition ist, den schwierigen Fragen wollen wir uns nicht stellen, dann lassen wir es doch einfach. Dann machen wir einfach gar nichts mehr.
Was hätte man besser
machen
müssen?
Das kann es natürlich nicht sein. Ich glaube, man hätte jetzt wirklich ein großes Programm für einen sozialen Klimaschutz auflegen müssen. Das heißt, Förderprogramme, die auch bei den Leuten ankommen, die wirklich sonst sich gar kein Elektroauto leisten können, nicht bei denen, die noch ein bisschen was drauf bekommen, für den größtmöglichen Elektrowagen. Das heißt, massive Investitionen in die Daseinsvorsorge und die Infrastruktur, weil das sind von den kommunalen Wärmenetzen über den ÖPNV die Dinge, auf die sich ja am Ende alle verlassen müssen. Und das heißt, auf europäischer Ebene jetzt nicht den Rückwärtsgang einschlagen. Denn wie gesagt, Deutschland wird es nicht alleine hinbekommen. Wir brauchen Europa. Und das ist mit dem Green Deal richtige Wege eingeschlagen worden. Nur wenn das jetzt alles wieder gehäckselt wird, dann sehe ich da echt ziemlich, ziemlich schwarz fürs Klima und damit ja auch für eine zukünftige Generation.
Das Thema Klima ist jetzt in der neuen Regierung nicht mehr im Wirtschaftsministerium, wie bei Habeck angedockt, sondern im Umweltministerium. Macht das einen Unterschied?
Ja. Man führt diesen alten Widerspruch wieder ein von Wirtschaft auf der einen Seite und Klima auf der anderen Seite. Jetzt sind da Top-Leute in diesem Umweltministerium. Also mir geht es nicht darum, weder jetzt den neuen Minister dort, Carsten Schneider, noch dieses Umweltministerium abzuwerten. Aber es wurde ja bewusst symbolisch dieser Schritt gegangen, um zu sagen, auf der einen Seite gibt es die Wirtschaft und auf der anderen Seite gibt es den Klimaschutz. Und das ist in einem Widerspruch und muss im Zweifel gegeneinander gestellt werden. Das ist aber, selbst bei allen schwierigen politischen Entwicklungen, die wir gerade in den USA haben, wenn wir uns die Weltwirtschaft anschauen, komplette Unsinn. Wir erleben ja gerade keinen Race to the Bottom. Also wer hat eigentlich am allerwenigsten Klimaschutz? Wer hat die schmutzigsten Standards, wer produziert am billigsten, ne? Sondern wir erleben Race to the Top. Also wer schafft es, neue Technologien, Green Tech, grüne Zukunftstechnologien bei sich anzusiedeln? Da ist Europa bisher ziemlich, ziemlich weit vorne mit dabei. Jetzt ist aber die Entscheidung, ob wir vorne mit dabei bleiben, ob wir als Erste mit durchs Ziel gehen oder ob wir uns zurückfallen lassen und im Zweifel von der Seitenlinie den anderen zuschauen, wie sie irgendwie den Marsch durch das Zielzeichen durchgehen. Und wenn wir jetzt sagen, wir lassen das wiederum mit dem Klimaschutz, dann lassen wir es auch mit diesem Wettrennen, dann ziehen wir uns irgendwie die Boxhandschuhe für den Boxwettbewerb aus und das wird wirtschaftlich fatal sein und da muss man wirklich sagen, droht uns gerade durch die Wiedereinführung dieses Widerspruchs, dass wir nicht nur unsere Zukunft aus dem Planeten gefährden, sondern auch unseren wirtschaftlichen Wohlstand. Ganz interessant ist ja, wenn man sich anschaut, die Übergabe von der neuen Wirtschaftsministerin Katharina Reiche an Robert Habeck, wie da plötzlich von einer übermenschlichen Leistung gesprochen wurde. Also vielleicht erkennen auch manche die Zeichen in der CDU, dass der Kulturkampf zum Klimaschutz am Ende auch ein Kulturkampf gegen unseren wirtschaftlichen Wohlstand wird.
Es waren auf jeden Fall, ich sag mal, ungewohnte Töne, die man da gehört hat. Vielleicht zum Ende dieses Themenblocks, weil der ja schon dann doch auch etwas negativ geprägt war. Machen Sie jungen Menschen doch mal Hoffnung, dass sie in 4 Jahren auch besser dastehen könnten, auch wenn das ein bisschen Werbung auch für die Konkurrenz bedeuten könnte.
Ich kann auf jeden Fall versprechen, ich werde alles dafür tun, dass die Jugend in 4 Jahren besser dasteht und werde da auch als Opposition immer, wo es notwendig ist, meinen Finger in die Wunde legen, weil wir können es hinbekommen. Ich weiß, dass es gerade bei vielen jungen Menschen auch so einen Verdruss über Politik als Ganzes gibt und so ein Gefühl, die kriegen das doch gar nicht auf die Reihe. Nee, das stimmt nicht. Es ist möglich, eine Bürgerversicherung einzuführen. Es ist möglich, Klimaschutz zu machen, der am Ende auf unseren wirtschaftlichen Wohlstand einzahlt. Und es ist auch möglich, mehr in unser Bildungssystem zu investieren und zu sagen, wir wollen bei PISA wieder vorne mitspielen und nicht als irgendwie Schlusslicht abgehängt werden. Und deshalb kann ich vielleicht in Richtung von jungen Menschen sein, zieht euch nicht zurück, fordert das ein. Ja, ihr seid nicht die größte gesellschaftliche Gruppe, aber am Ende wissen alle, ohne euch geht's überhaupt nicht. Ihr seid die, die am längsten von politischen Entscheidungen betroffen seid, die da mit am meisten mitsprechen würden. Also schafft euch dafür Gehör und ich kann euch versprechen, ich werde ein kleiner Lautsprecher dafür sein.
Und im Zweifel sind die jungen Menschen, die die beiden Eltern auch den Router ausmachen können. Wir gehen weiter zu einem ganz anderen Thema.
Die AfD ist als gesamte Partei gesichert rechtsextrem. Das hat das Bundesamt für Verfassungsschutz verkündet. Auch wenn die Einstufung kurz darauf aus rechtlichen Gründen ausgesetzt worden ist. Das Echo ist groß. Viele Stimmen aus Politik, Medien und Justiz werden laut. Es braucht jetzt ein Verbotsverfahren. Andere, wie CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann und CSU-Innenminister Alexander Dobrindt, sagen, man muss die Partei inhaltlich stellen. Aktuell ist die AfD in manchen Umfragen stärkste Kraft. Was ist nun der klügste Umgang mit der Partei?
Viele haben nach der Verkündung der Einstufung durch den Verfassungsschutz fast zynisch reagiert, so im Sinne von, ja, no shit, Sherlock, Wasser ist nass. Was war Ihre Reaktion?
Für mich war das nicht no shit, Sherlock, schon. Ich finde das schon erstmal krass. Und ich glaube, manchmal ist das auch vielleicht fast Auszeichnung von so einem Gewohnheitseffekt, den wir haben, dass man das schon als ist doch total normal. Daran ist nichts normal. Also wir haben eine Partei, die mit Helferich einen Mann wieder in ihre Fraktion aufgenommen hat, der sich selbst als das freundliche Gesicht des Nationalsozialismus bezeichnet, die in Thüringen mit einem Kandidaten angetreten ist, der gerichtlich bestätigt als Faschist bezeichnet werden darf und die jetzt nicht nur in einzelnen Landesverbänden, sondern als gesamte Partei gesichert rechtsextrem ist. Die sitzen uns im deutschen Parlament und zwar in einer ziemlich, ziemlich hohen Mannstärke. Und für mich war das schon nochmal so ein Moment von, das ist nicht normal, daran dürfen wir uns nie gewöhnen. Aber auch, wir dürfen nicht die gleichen Sätze abspielen, die wir jetzt die letzten Jahre immer wieder abgespult haben. So ging es mir ehrlich gesagt, als ich dann an dem Abend die Nachrichten eingeschaltet habe und ich höre wieder nur, wir müssen sie stellen und jetzt keine Schnellschüsse. Für wie viele Jahre ist ein Schnellschuss eigentlich ein Schnellschuss?
Die AfD sitzt seit 2017 im Deutschen Bundestag, seitdem sind, glaube ich, 5 Parteien an der Macht gewesen und keiner hat es anscheinend geschafft, sie inhaltlich zu stellen.
Ja, weil Populismus ja auch nicht einfach darauf beruht, etwas inhaltlich zu versprechen, was dann eingefordert werden kann, was danach kontrolliert und werden kann, sondern weil es ja genau darauf beruht, Wahrheit zu verdrehen, die Lüge zum politischen Prinzip zu machen. Und da ist das reine, wir stellen sie wahnsinnig schwierig. Das heißt nicht, dass wir darauf verzichten sollten, erstens auszuzeigen und klarzumachen, dass die AfD gerade für ganz, ganz viele von den Menschen, die sie gerade wählen, die eine kleine Rente haben, die Angst um ihre Zukunft haben, das absolute Gift ist, weil die ja, sieht man in irgendwelchen gemeinsamen Runden von Alice Weidel und Elon Musk, eine Gesellschaft des Rechts Stärkeren werden. Also wo die sich durchsetzen, die eh schon sehr, sehr viel haben und die anderen komplett fallen gelassen werden. Das sollten wir aufzeigen. Wir sollten auch inhaltlich mit ihnen tatsächlich in die Diskussion gehen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht gleichzeitig auch alle rechtlichen Mittel nutzen sollten, die uns an die Hand gegeben werden, um gegen eine gesichert rechtsextreme Partei vorzugehen.
Zu weit gehört aber auch in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt war die AfD schon als gesichert rechtsextrem eingestuft und nirgendwo im Land ist die Partei so stark wie dort. Glauben Sie, dass die Verfassungsschutzeinstufung den Erfolg der AfD wirklich bremsen kann?
Nein, also nicht, dass einfach dieses Gutachten da ist und zack, damit ist das Problem gelöst, auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist eher nochmal ein weiteres Argument und vielleicht auch, ich mag eigentlich diesen Begriff Warnschuss immer nicht, weil das klingt irgendwie so, also es ist so ein bisschen, da sind wir irgendwie auch schon jetzt wieder 3 Jahre hinterher. Aber natürlich nochmal ein sehr, sehr klarer auch Push in Richtung von den demokratischen Parteien, jetzt wirklich zu handeln. Und das ist ja für mich auch einer der Gründe, warum ich mich zum Beispiel für ein AfD-Verbotsverfahren einsetze, weil ich der Meinung bin, die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes, die haben uns ja dieses Instrument nicht umsonst an die Hand gegeben, sondern weil sie wussten, auch aus einer furchtbaren historischen Erfahrung. Dieser Monat feiern wir 80 Jahre lang Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus, dass es möglich ist, dass Parteien sich demokratischen Mitteln bedienen, um an die Macht zu kommen, um dann, wenn sie an der Macht sind, diese demokratischen Rechte abzuschaffen. Und die wollten, dass wir gegenüber diesen Parteien, dass unsere Demokratie gegenüber diesen Parteien wehrhaft ist. Und für mich ist die AfD genauso eine Partei.
Man muss auch sagen, der Bundestag oder die Politik kann keine Partei verbieten.
Voll.
Also die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat können ein sogenanntes Prüfverfahren einleiten. Das würde dann zum Bundesverfassungsgericht gehen, das würde eine ganze Weile dauern und die würden dann im Endeffekt sagen, diese Partei muss verboten werden oder nicht verboten werden.
Was jetzt auch absolut richtig so ist. Also ich finde,
genau, das ist ein demokratisches Mittel.
Dass es hohe Hürden für ein Verbotsverfahren gibt und dass nicht eine Partei in der Lage ist und auch nicht eine Mehrheit der Parteien, andere Parteien zu verbieten, sondern dass es erstmal darum geht, dass das Bundesverfassungsgericht seinen Job machen darf, das zu prüfen. Und ich würde auch ehrlicherweise sagen, wenn die AfD ja selbst so davon überzeugt ist, sie stünde auf dem Boden des Grundgesetzes, müssten sie vor dieser Prüfung auch gar nicht so Angst haben.
Jetzt ist das Echo zum Beispiel in sozialen Medien, ja, ist total undemokratisch, eine gewählte Partei zu verbieten. Das tut halt die Politik halt einfach nicht. Aber kommuniziert die Politik denn einfach so schlecht, dass es eben ein demokratisches Mittel ist, um antidemokratische Kräfte im Zweifel noch zu stoppen?
Ich glaube, wir führen die Debatte zu häufig, und das ist mir auch mal in meiner eigenen Partei aufgefallen, in eine Richtung von, wenn du gegen das Verbotsverfahren bist, dann bist du für die AfD. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Mhm. Es gibt gute Argumente dagegen. Auch ich habe sehr, sehr lange hin und her überlegt, und ich finde, gerade wer dafür ist, muss sich den Argumenten aussetzen, muss sich damit auseinandersetzen, muss auch sagen, warum komme ich zum anderen Schluss. Und für mich sind es meistens drei, die mir wirklich sehr häufig begegnen. Das erste ist genau das, man darf doch nicht als Partei andere Parteien verbieten. Mhm. Ganz genau, es geht nur darum, dass der Bundestag, der Bundesrat oder die Bundesregierung einen Antrag beim Bundesverfassungsgericht stellt, sodass ein unabhängiges Gericht prüfen kann, ob diese Partei gegen die Verfassung arbeitet oder nicht. Das zweite ist, dann kann die AfD sich als Opfer inszenieren, was, glaube ich, auch wirklich Leuten ernsthaft Sorge macht.
Nächstes Jahr Sachsen-Anhalt wird gewählt.
Ganz
Mecklenburg-Vorpommern auch. Beide, sie steht schon mal bei über 30% Zweitstimmenanteil.
Und da ist aber meine Erfahrung, die machen sich zum Opfer, egal was sie machen. Mhm. Weil ja dieser Opfermythos nicht eine reale, emotionale Reaktion ist, die auf das Handeln von der Regierung oder von der Parlamentsmehrheit haben, sondern eine ganz bewusste Strategie ihres eigenen politischen Handelns, nicht nur in Deutschland, sondern bei rechtsextremen Parteien in allen Ländern. Das heißt, ob sie eingeladen werden ins Fernsehen oder nicht, am Ende sind sie immer diejenigen, die ausgeschlossen werden. Und wenn wir anfangen, unser Handeln von dieser Strategie abhängig zu machen, also immer zu sagen, wir müssen verändern, dass sie sich als Opfer inszenieren, dann handeln wir irgendwann überhaupt nicht mehr. Und deshalb sollten wir, glaube ich, unser Handeln nicht so davon abhängig machen. Und das dritte ist Gedankengut, rechtsextreme Überzeugung, Wähler verschwinden ja nicht, indem man eine Partei verbietet. Und auch das stimmt absolut. Ich kenne aber auch niemand, der das AfD-Parteiverbot zu wahren unterstützt, der sagen würde, damit sind die Probleme gelöst, oder der denkt, dass dadurch eine rechtsextreme Überzeugung verschwindet. Ich glaube, wir müssen beides gleichzeitig machen, und ich halte es auch beides für möglich. Auf der einen Seite selbst eine ehrlichere und überzeugendere Politik machen, um der Vertrauenskrise, die repräsentative Demokratie ja gerade erlebt, also dass wir so viele Wählerinnen und Wähler verlieren als demokratische Parteien, das liegt erstmal an uns selbst, und da müssen wir daran arbeiten, mehr Vertrauen zurückzugewinnen. Und gleichzeitig kann man aber im Rechtsstaat, in wehrhaften Demokratie, genau diese Wehrhaftigkeit auch nutzen, da wo es eine Partei gibt, die Vertrauenskrise ausnutzt, um am Ende aktive Politik gegen unsere freiheitliche Grundordnung zu machen. Und das macht die AfD. Ich finde, das ist wirklich interessant, wenn man sich anschaut bei den Veröffentlichungen, die es gab, zum Gutachten des Bundesverfassungsschutzes, auch wenn ich mir wünschen würde, dass es gesamt veröffentlicht wird, dass sie eine völkische Überzeugung hat. Also dass zum Beispiel die Frage, ob jemand als deutsch gilt, nicht von der Staatsbürgerschaft abhängig gemacht wird, sondern von völkischen Kriterien. Dass eine deutsche muslimischen Glaubens oder eine Deutsche, die Yilmaz mit Nachnamen heißt, weniger als Deutsche gilt, als jemand, der Schippmann oder Lang heißt. Mhm. Und das widerspricht ganz grundsätzlich unserer Verfassung. Und eine Partei, die das zum Programm gemacht hat, sollte nicht im Deutschen Bundestag sitzen.
Wir haben gerade das Gutachten angesprochen, das ist sehr lang, das hat über 1000 Seiten. Da gibt es zumindest einige Lesarten, dass der Verfassungsschutz dieses Gutachten schon länger vorbereitet hatte, es aber wegen der Neuwahlen zurückgehalten hat, um keine politische Einflussnahme zu nehmen. Wenn das der Fall ist, wie bewerten Sie das?
Dass es nicht mitten im Wahlkampf veröffentlicht wurde, finde ich richtig. Also dass es da immer noch mal eine besondere Sensibilität gibt im Wahlkampf, was kann als Wahlbeeinflussung wahrgenommen werden. Das ist ja zum Beispiel auch in den Medien so, dass es noch mal besondere Rechte für die oder besondere Regeln für die Zeiten des Wahlkampfs gibt. Wer muss wie viel Sendezeit haben, und dass man so auch, genau, da seid ihr wahrscheinlich sehr viel damit beschäftigt, dass man so auch schauen muss im Wahlkampf, das nicht zu machen, fand ich richtig. Ich hätte es mir gern schneller nach dem Termin der Wahl gewünscht. Ist jetzt einfach nochmal relativ viel Zeit versprechen, habe da auch viel Druck gemacht. Aber jetzt haben wir das Gutachten. Jetzt ist vor allem die Frage, heißt das, wir handeln, oder heißt das, wir handeln nicht? Mhm. Ich würde aber vielleicht einen Punkt nochmal ansprechen bei diesem insgesamt Umgang mit der AfD, der mir in dieser Woche total aufgefallen ist. Mhm. Und zwar, dass es ein richtiges Problem ist, dass wir uns angewöhnt haben, fast jede politische Debatte nur noch zu bestreiten mit "Das hilft der AfD". Also die Woche jetzt zum Beispiel, wo die Kanzlerwahl stattgefunden hat, habe ich das von allen Seiten gehört. Wenn ihr das macht, also wirklich auch von meiner Partei, von anderen Parteien, auf allen Seiten ist immer nur "Das hilft der AfD, das hilft der AfD, das hilft der AfD". Ich finde, das ist ein bisschen Ausdruck von einmal Denkfaulheit, also wirklich meine eigene politische Position begründen und argumentieren zu müssen und manchmal vielleicht auch Mutlosigkeit, also dass ich dazu stehen muss, dass ich eine politische Position aus bestimmten Gründen richtig oder falsch finde und nicht sie einfach nur abtun kann mit "Das hilft aber der AfD". Und diese Denkfaulheit und diese Mutlosigkeit, ich glaube, das schadet am Ende eigentlich wiederum der Demokratie, weil damit wird sie ja zum einzigen Bezugspunkt der politischen Debatte. Und ein Beispiel für viele, haben jetzt in der Woche der Kanzlerwahl nach dem ersten Wahlgang gesagt, es braucht aber Stabilität fürs Land, weil sonst hilft das der AfD. Nee, es braucht einfach so Stabilität fürs Land. Punkt. Also die Leute wünschen sich eine stabile und verlässliche Regierung. Dafür brauche ich überhaupt keine rechtsextreme Partei, um das richtig zu finden. Und das würde ich mir wünschen, dass wir vielleicht alle mal aufhören, jede politische Debatte nur noch anhand der AfD zu führen, einfach miteinander darüber zu diskutieren, was wir richtig und falsch finden und mit den Menschen im Land darüber zu diskutieren, was sie wollen, was sie nicht wollen.
Eine fast schon Habecksche Herleitung von dieser Argumentation. Im letzten Herbst gab es einen überfraktionalen Antrag für ein AfD-Verbot. Der ist vorbereitet worden, und zwar unter anderem von einem CDU-Abgeordneten Marco Wanderwitz. Der hat es nie ins Parlament geschafft, weil es einfach keine Mehrheiten dafür gegeben hat. War das ein Fehler?
Dass er nicht ohne, also dass er nicht abgestimmt wurde und dann es keine Mehrheit gegeben hätte. Nein, das war kein Fehler. Ich habe selbst diesen Antrag unterstützt. Wir haben ihn auch eingebracht in der ersten Lesung. Es gab eine Debatte dazu im Deutschen Bundestag. Aber wir haben uns am Ende entschieden, wenn die Mehrheit nicht sicher ist, dann werden wir den nicht abstimmen lassen, weil am Ende will man ja zu dem Antrag beim Bundesverfassungsgericht kommen und geht es nicht nur um Symbolpolitik.
Weil sonst stärkt es die AfD, wenn der nicht beschlossen wird?
Naja, in dem konkreten Fall könnte man das wahrscheinlich wirklich sagen. Ich fand es aber schade, dass so wenige vor allem von der Union mitgemacht haben. Also es war ein Antrag, wo Marco Wanderwitz, wirklich muss man an der Stelle nochmal sagen, riesengroßer Dank. Ich finde, das erfordert einen massiven Mut, eine kontroverse Position nicht nur da zu beziehen, wo sie kontrovers mit den anderen Parteien ist, sondern insbesondere da, wo sie kontrovers in deiner eigenen Fraktion ist, dort immer wieder dafür zu kämpfen. Also ich finde, da kann man Marco einfach nur sehr, sehr dankbar sein. Aber es gab dann in der Union so eine Mischung aus, jetzt ist aber gerade Wahlkampf, da wollen wir in das heikle Thema nicht rangehen. Wie gesagt, ich glaube auch einige, die wirklich Gegenargumente haben, mit denen man in die Debatte gehen muss. Und es gibt aber auch einen Teil der Union. Ich meine, Jens Spahn hat vor wenigen Wochen ein Interview gegeben, wo er eigentlich zur Normalisierung dieser Partei aufgerufen hat.
Aged like milk.
Er ist wieder zurückgerudert. Ja. Also zum Beispiel hat er jetzt gesagt, die Union wird keine Ausschussvorsitzende der AfD wählen. Aber da steckt ja mehr dahinter. Also das war ja nicht irgendwie, glaube ich, ein Interview, was er mal irgendwie schlecht redigiert hat oder da irgendwie sich von der Tagesstimmung hat reiten lassen, sondern es gibt ja schon immer wieder den Versuch, auch in vielen Ostlandsverbänden zu sagen, das ist eine Partei wie jede andere. Und das ist sie nicht. Ich habe vorher die Beispiele genannt. Helferich, freundliches Gesicht, Nationalsozialismus, ein Faschist wie Höcke, eine gesichert rechtsextreme Partei. Und ich wünsche mir, abseits jetzt von nur dieser Ausschussvorsitzendenfrage und der Verbotsgefahr, die Union muss sich mal positionieren, was ihr Verhältnis zur AfD und was diese Normalisierung angeht. Die AfD wird sich nicht verändern. Die wird sich, wenn dann, noch weiter radikalisieren. Was sich aber verändern kann, ist die Haltung der Union. Und da muss man sagen, andere Länder haben uns immer wieder gezeigt, diese Form der Normalisierung ist eine ganz bewusste Strategie von Rechtsextremen. Steve Bannon hat gesagt, flood the zone with shit. Tabubruch nach Tabubruch nach Tabubruch. Sodass irgendwann alle Medien, andere Politiker überhaupt gar nicht mehr hinterherkommen und man sich Stück für Stück daran gewöhnt, dass irgendwann immer mehr normal wird. Und wenn dann noch eine konservative Partei sich hinstellt und sagt, das ist für uns eine Partei wie jede andere, wir wollen sie so behandeln, dann ist das am Ende das, was denen real Macht gibt, die sie niemals haben sollte. Und deshalb, ja, mein Appell an die Union, bezieht klare Positionen gegenüber der AfD, klärt euer Verhältnis.
Gleichzeitig, da würden jetzt Kritiker wahrscheinlich sagen, wie ja, Dänemark hat die Populisten klein gekriegt, indem man eine radikale Wende bei der Migrationspolitik hingelegt hat. Ich glaube, da gibt es immer so Beispiele, wo man sagen kann, in manchen Ländern ist es auch nochmal anders gelaufen. Aber wenn man diesen Verbotsantrag heute nochmal einbringen würde, wären da die Mehrheiten anders?
So ein bisschen findet sich das ja gerade. Und ich glaube, es wird jetzt in vielen Fraktionen nochmal Debatten dazu geben. Also es gab ja zum Beispiel auch Stimmen aus der Union, ich glaube Silvia Breher und Tilman Kuban zum Beispiel, die gesagt haben, wir müssen das nochmal doll debattieren nach diesem Gutachten des Bundesverfassungsschutzes. Und das ist meine Hoffnung, also dass jetzt in den Fraktionen nochmal neu debattiert wird. Ich werde mich auf jeden Fall dafür einsetzen, dass es wieder einen Antrag geben wird. Aber ich werde mich natürlich auch dafür einsetzen, dass der eine Mehrheit hat. Und ich kann nur alle demokratischen Fraktionen dazu einladen, lass lasst uns das gemeinsam diskutieren, lasst uns gemeinsam daran arbeiten und lasst uns dann am Ende aber auch gemeinsam so einen Antrag auf den Weg bringen. Denn ich finde, dass dieses Gutachten vom Bundesverfassungsschutz schon so eine Art von Beweislastumkehr ist, bei allen Argumenten, die es dafür oder dagegen gibt. Jetzt muss schon derjenige, der will, dass es kein Verbotsverfahren gibt, sehr, sehr gut begründen können, warum wir eigentlich in einer Demokratie eine rechtsextreme Partei dulden sollten.
Ich habe jetzt immer wieder die Parallelen zur NS-Zeit gehört. Gehen Sie bei solchen schon heftigen Vergleichen mit?
Ja. Nicht im Sinne von, das ist die gleiche Partei wie damals, das ist es nicht, aber im Sinne von einem historischen Lernen, dass wir verstehen müssen, wie Demokratien sterben. Denn das Ding ist ja, dass Demokratien oft gar nicht geplant und vorbereitet sterben, sondern eine Mischung aus Ignoranz, aus Arroganz, aus Wegschauen. Und ich war mal auf einer Demo, als es die großen Demokratiedemos gab mit Armin Laschet. Und da hat er eine Rede gehalten, die mir sehr im Kopf geblieben ist, wo er daran erinnert hat, wie damals 1933 die Überzeugung war, die Nazis, die kann man auch mal mitregieren lassen, die werden sich dann schon selbst entzaubern. Und dann hat man das gemacht. Kennt man und wie sie Argument, dann ne? Stück für Stück demokratische Rechte, demokratische Freiheiten abgeschafft haben, bis es irgendwann zur Machtübernahme kam. Und ich finde, hier zu verstehen, wie diese Mischung aus Verharmlosung und vielleicht auch nicht handeln wollen und manchmal auch Angst dazu führt, dass Demokratien stolperhaft im Kleinen, im Dunklen, aber Stück für Stück sterben, das müssen wir schon ernst nehmen, weil ehrlich gesagt, sonst will ich auch nicht mehr auf Veranstaltungen zum 8. Mai, also im Tag der Befreiung sitzen, wo floskelhaft gesagt wird, das ist ein Tag der Mahnung, das ist ein Tag der Erinnerung. Erinnerung darf nicht nur in die Vergangenheit gerichtet sein, sondern muss immer auch ein Auftrag für die Zukunft sein. Ja, dann heißt das auch, aus der Geschichte zu lernen und dieses Mal Dinge anders zu machen. Und für mich heißt es auch, dass die Demokratie gegenüber Parteien wie der AfD nicht wie das Kaninchen vor der Schlange verharren darf. Das ist oft ganz angstgetrieben, ganz sorgenbesetzt, sondern auch mal ihre eigene Stärke zeigen darf. Dass wir in einer Demokratie leben, ist was, worauf wir stolz sein können. In diese Demokratie können wir vertrauen. In dieses Grundgesetz, in die Mittel des Rechtsstaats können wir vertrauen und sollten uns das auch zutrauen.
Ich würde sagen, das ist ein gutes Schlusswort für diesen Programmpunkt unserer heutigen Folge. Wir sind schon relativ weit fortgeschritten in der Zeit, aber seit Sie das letzte Mal hier waren, haben wir also ein paar Sachen neu eingeführt. Und zwar unter anderem ist das diese Box da hinten hinter Ihnen. Holen Sie mal raus aus dem Regal. Und zwar, da sind Maßnahmen drin, die unsere Community einsendet.
Ja.
Und da checken wir jetzt, ich weiß nicht, was da drin ist, Sie wissen es nicht, aber da checken wir jetzt, ob das mit Ihnen, mit der absoluten Mehrheit machbar wäre.
Transparenzpflicht für Politiker. Einführung einer gesetzlichen Verpflichtung für Politiker zur Veröffentlichung von Interessenskonflikten, Nebentätigkeiten und Lobbytreffen. Politische Entscheidungen sollen zudem klar mit ihren Auswirkungen gekennzeichnet werden, um immer umfassende Transparenz zu gewährleisten. Wäre mit mir auf jeden Fall machbar. Ja,
komplett. Die Ampel hat sich da auch einiges vorgenommen. Es gab einige Verschärfungen, aber nicht alle, die vorgenommen waren.
Nee, wir hätten uns noch weitgehendere gewünscht, weil ich finde einfach, Lobbyismus ist ja manchmal als Ganzes so ein total verschriebenes Wort. Mhm. Würde ich gar nicht so sehen. Also, dass es verschiedene Interessensgruppen gibt, die auch Einfluss auf Politik nehmen, das ist erstmal in Ordnung.
Greenpeace,
dass es Wirtschaftsverbände gibt, dass es Umweltverbände gibt. Aber es wird an zwei Stellen problematisch. Erstens, wenn darüber keine Transparenz herrscht. Also wenn ich als Bürger nicht nachvollziehen kann, wer hat eigentlich bei diesem Gesetz mitgearbeitet, da haben wir als Ampel auch schon nachjustiert, wer nimmt hier eigentlich Einfluss? Und zweitens, wenn es komplett ungleich wird. Also wenn bestimmte zum Beispiel wirtschaftliche Interessen über viel Einfluss nehmen und damit am Ende das Grundprinzip unserer Demokratie, ein Mensch, eine Stimme, jeder hat die gleiche Möglichkeit in der Demokratie mitzubestimmen. Wenn das gefährdet wird, dahin dürfen wir nicht kommen. Ja. Deshalb braucht es viel klarere, viel transparentere und ich würde auch sagen härtere Regeln für Lobbyismus.
Was haben wir da noch?
Einführung langsamer Kassen im Supermarkt, Einkaufserlaubnis für Kunden unterschiedlichster Bedürfnisse verbessern. Diese Maßnahme würde gegen die Einsamkeiten für eine bessere Entspannung vieler Bürgerinnen dienen. Das verstehe ich jetzt so, dass sie sozusagen
für so Omis, die da halt noch ein bisschen was erzählen wollen und so. Und wenn man Zeit hat, kann man sich direkt in die Schlange stellen und dafür hat man die andere Schlange, die jetzt vielleicht nicht so ist.
Das finde ich eine nette Idee. Also ich bin ja immer schon ganz froh um diese sozusagen Selbstbedienungskassen, die es jetzt gibt, weil ich oft eher sehr im Stress bin, wenn ich in den Supermarkt gehe und dann da durchrenne. Aber das ist auch ein Ort, wo die Leute hingehen können, die eben auf diese Stressies gar keine Lust haben, sondern sich unterhalten wollen oder die ja vielleicht auch wirklich einfach körperlich länger brauchen, weil sie sehr, sehr alt sind, weil sie eine körperliche Einschränkung haben und dann nicht irgendwie ganz jemand hinter sich stehen haben, der da irgendwie auf die Uhr schaut oder am besten noch anfängt so nervös mit den Fingern zu malen. Das finde ich eine nette Idee.
Ein kleiner Ausblick zum Schluss. Die Grünen müssen sich halt in der Opposition jetzt neu erfinden. Irgendwie waren sie für die letzten Jahre quasi der Sündenbock für alles. Und jetzt müssen sie in der Regierung kontrollieren, kritisieren und ein alternatives politisches Angebot machen. Werden wir bald eine andere grüne Partei erleben als irgendwie die staatstragende, fast schon philosophisch angehauchte Habeck-Partei?
Die Grünen werden sich neu erfinden müssen. Einmal, weil Opposition immer heißt, Dinge anders zu machen als in der Regierung, auch wenn man es nicht so ritualisiert machen muss. Weil sich die Gesellschaft verändert hat. Wir waren ja sehr stark in den letzten Jahren geprägt davon, es sind nur Brückenbauer, Bündnispartner, die ausgestreckte Hand in alle Teile. Das funktioniert in einem polarisierten Parteiensystem, wo auf der anderen Seite häufig jemand steht, der hat gar keinen Bock auf die Brücke und der hat die abgefackelt, bevor sie überhaupt jemand drüber laufen konnte. So rein, glaube ich, nicht mehr. Und weil sich ja auch die Auseinandersetzungen um die Demokratie verändert haben. Ich meine, ich will, dass es 2029 eine Alternative zu einer weiteren Regierung unter Friedrich Merz oder einer Regierung mit den Rechtsextremen gibt. Wenn das die einzigen zwei Alternativen sind, dann gute Nacht. Mhm. Und ich glaube, die jetzt aufzubauen, das heißt für mich zwei Dinge. Das eine, wenn ich sage, nur noch Brücken bauen hat allein nicht mehr funktioniert, heißt das nicht, wir sollten die Sprengmeister werden. Denn Sprengmeister haben wir schon genug in diesem Land und ein größerer Sprengmeister als Markus Söder werde ich eh niemals werden. Sondern es heißt zu überlegen, an welchen Stellen können wir eigentlich Allianzen bauen. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele davon. Ich sage es mal so, die Mieterin in Hamburg und der kleine Häuslesbauer in meinem, oder der Häuslesbauer von einem kleinen Haus, der muss nicht körperlich klein sein, in meinem Wahlkreis.
Oder finanziell.
Die haben doch an ganz vielen Stellen gleiches Interesse. Die wollen, dass ihre Wohnung, ihr Haus billig geheizt werden kann. Die stehen nicht auf zwei unterschiedlichen Seiten von der Brücke. Die stehen aber vielleicht schon auf einer unterschiedlichen Seite wie eine fossile Lobby, die ein Interesse daran hat, mit Heizkosten ziemlich, ziemlich viel Geld zu machen. Und das heißt, Allianzen bei den alltäglichen Themen, bei den Themen, wo es um eine gute Infrastruktur, gute Jobs, ein gutes soziales Sicherheitsnetz geht, aber auch Konflikte einzugehen mit denen, die zum Beispiel Interesse an besonders hohen Heizkosten haben oder mit Amazon, die nicht mal bereit sind, Steuern hier in Europa zu zahlen, neu auszuloten, wo Allianzen und wo Konflikte. Und das heißt für mich, dass wir in den nächsten Jahren nicht immer nur meckernd neben dieser Regierung stehen dürfen und sagen, was die alles falsch machen, sondern müssen aufzeigen, wie es anders geht. Wir müssen ein Hoffnungsprojekt für die nächsten Jahre schaffen.
Also ein paar Brücken doch noch. Am stärksten haben sie bei der Bundestagswahl 2025 an die Linke verloren, direkt danach aber an die Union. Sie haben jetzt gerade zwar schon erklärt, warum das nicht unbedingt ein Widerspruch sein muss, aber wenn man sich Stimmen zurückholen muss und gewisse Schwerpunkte setzen möchte, dann muss man schon irgendwie dann ab und an mal priorisieren. Mhm. Welche Stimmen hätten Sie am liebsten zurück?
Da kann man jetzt nicht anders sagen als alle, weil natürlich, ich will, dass die Grünen so stark wie möglich sind. Ich glaube, man muss aber überlegen, was ist an welcher Stelle vielleicht einfacher machbar. Und bei uns war es ja so, dass wir im Wahlkampf sehr stark gesagt haben, wir wollen die Merkel-Lücke füllen. Mhm. Und das Problem war aber, dass diese Merkel-Lücke vielleicht gar nicht mehr da war. Also zum einen, weil sich Wählergruppen verändern. Ich glaube, wir schauen oft viel zu statisch auf Wählergruppen, auch übrigens auf die Mitte. Ich will, dass wir als Grüne die Mitte erreichen. Ich glaube nur, dass die Mitte gestaltbar ist, dass die Mitte überzeugbar ist und dass sie nicht einfach eine feststehende Größe ist. Aber auch, weil die Leute, die vielleicht noch der Meinung waren, ah, so, der Merz, der ist mir eigentlich zu konservativ und ein bisschen zu stockig, die waren für uns eigentlich kaum noch erreichbar durch diese Jahre in der Ampel, durch Vertrauen, das da verloren gegangen ist. In dem Versuch, denen hinterherzulaufen, haben wir aber einem progressiven Teil der Gesellschaft vielleicht manchmal das Gefühl gegeben, ihr habt eh keine Alternative. Mhm. Ihr könnt jetzt mal auf uns warten, ein bisschen in der Ecke rumstehen, während wir die Merkel-Lücke suchen. Und haben dabei auf der linken Seite, auf der progressiven Seite wiederum eine Lücke aufgelassen und dann kam die Alternative und die Linkspartei und hat gesagt, ah, hier sind wir übrigens und haben diese Lücke geschlossen. Ich glaube trotzdem, dass es keine grundsätzliche Entscheidung sein muss. Man kann nur das eine oder das andere machen. Aber was man auf jeden Fall braucht, sind zwei Dinge. Das erste ist Deutungshoheit über sich selbst. Was uns als Grünen in der Regierungszeit passiert ist, wir haben ein paar Fehler gemacht, die es sehr leicht gemacht haben, uns in die ideologische Ecke zu stellen. Ich glaube, der Umgang mit dem Atomausstieg war so einer. Vieles beim Gebäudeenergiegesetz. Und dann standen wir in dieser Ecke und haben gesagt, oh Gott, es tut uns total leid. Sorry, sorry, sorry. Wir wollen hier niemanden stören. Wir wollen niemanden auf die Füße treten. Nee, wir sind eigentlich gar nicht da. Schau uns gar nicht an. Das hat aber gar nicht dazu geführt, dass wir wieder als pragmatisch oder weniger ideologisch wahrgenommen werden konnten, sondern dass alle eigentlich uns definieren konnten. Die Linke konnte sagen, die Grünen haben sich doch noch nie für Menschenrechte interessiert. Nee. Die Union konnte sagen, die Grünen, das sind ja ideologische Spinner und wir haben uns nicht mehr selbst definiert. Das müssen wir auch mit einem Selbstbewusstsein zurückkämpfen. Und das Zweite, wir haben irgendwann angefangen, das sage ich auch wirklich auf meine eigene Zeit, weil ich habe das ja selbst erlebt, uns vor allem als meinungsabbildende Kraft zu verstehen. Man sitzt dann so in diesen Strategierunden und dann werden da Umfragen gezeigt und dann heißt es, der Großteil der Bevölkerung sieht Migration als Sicherheitsrisiko oder der Großteil findet das Bürgergeld ganz schlimm. Ja klar, wenn die jeden Abend nur noch Talkshows sehen, wo über Bürgergeldempfänger wie Schmarotzer geredet wird und wo Migration nur noch als Sicherheitsrisiko dargestellt wird und niemand mehr widerspricht, ist das auch wenig überraschend. Und Parteien sind nicht nur dazu da, Umfragen hinterherzulaufen, sondern auch Mehrheiten zu erkämpfen, Leute zu überzeugen. Nicht indem sie die ganze Zeit sagen, wir haben eh schon recht, sondern indem sie auf Menschen zuhören, auf Menschen zugehen, mit denen über ihre Interessen reden. Aber ich glaube, am Ende geht es darum, wenn wir Wähler zurückgewinnen wollen, müssen wir wieder weniger meinungsabbildende und mehr meinungsbildende Kraft werden.
Dann würde ich sagen, einen Punkt haben wir noch und Sie kennen es schon, am Ende wird es hier musikalisch. Welcher Track läuft gerade bei Ihnen rauf und runter, der nicht von Taylor Swift ist?
Oh, jetzt wird es aber schwierig. Stick Season heißt das. Stick Season, das ist von Noah Cannon, heißt der, glaube ich.
Cahan, weiß
ja,
ich nicht.
Ja, ich weiß auch nicht,
wie
geiler
Song auf jeden Fall.
Extrem geiler Song, extrem traurig und ich bin ja einer von den Menschen, ich lebe in einer sehr glücklichen Beziehung, habe letztes Jahr geheiratet, habe einen wunderbaren Mann, der mich in allem, was ich tue, unterstütze und höre zu Hause ausschließlich Lieder, die so sind, du hast mich verlassen, du hast mein Leben zerstört. Ich frage mich manchmal, was er denkt, wenn er so diese Lieder aus dem Badezimmer klingen hört. Ich kann dir auf jeden Fall versprechen, Florian, es liegt nicht an dir.
Geiler Track, damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass ihr dabei waren.
Sehr gerne.
Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbowl im Auftrag von Funk.
Die Funk-Podcast-Empfehlung.
Leute, wir sollen eine Werbung aufnehmen für unseren Podcast Cinema Strikes Back. Aber in zu vielen Podcasts wird zu viel Werbung für andere Podcasts gemacht. Wie soll man denn da noch herausstechen?
Das ist eine gute Frage.
Was ist mit unserem Podcast? Sprechen wir da nur hochanalytisch über Filme, Serien und Comics oder blödeln wir auch viel herum?
Wir blödeln natürlich auch super viel herum in unserem Podcast.
Wieso spielen wir nicht einfach mal unser Intro ab?
Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics.
Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt.
Mit uns fünf. Jonas,
Xenia,
Alper,
Lenny
und Marius.
Ich glaube, diese Pause musst du auch rausschneiden, dieses... Wie stichten wir jetzt?
Wobei eigentlich wäre das auch witzig, eine Pause im Podcast zu haben. Ja.